Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der von sich sagt, dass er in der Schule ein Totalversager war und dass die Lehrer noch in der 11. Klasse ihn und sich gefragt haben, ob er überhaupt das Abitur schaffen werde. Und wenn ich das richtig erinnere, auf einem Waldorf-Gymnasium. Und heute ist er einer der bekanntesten, vielleicht der bekannteste Medienwissenschaftler Deutschlands, mehrfach ausgezeichnet, Autor von mehreren Büchern. Und Büchern, die sich eben so lesen, als ob das jemand geschrieben hat, von dem man gar nicht glauben kann, dass die Lehrer mal geglaubt haben, dass er ein Totalversager sein soll. Darüber sprechen wir gleich in seinem neuesten Buch. Und das wird ein großes Thema sein, weil es so interessant ist. In seinem neuesten Buch geht es, sagen wir mal, im Kern darum, dass der Mensch zwei Ohren hat. Und das klingt jetzt wie ein Scherz, ist aber tatsächlich ernst gemeint, denn es geht um das Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen. Darüber spreche ich gleich. Ich freue mich auf Bernhard Pörksen. Lieber Herr Pörksen, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Und ich habe das mit dem Totalversager deshalb so angesprochen, weil ich eine Gemeinsamkeit feststelle bei den Gästen in diesem Podcast. Viele von denen, die hier sind und die ja extrem erfolgreich in ihrem Metier sind, waren früher, sagen wir mal, maximal Außenseiter und waren früher Leute, denen niemand etwas oder wenig Leute etwas zugetraut haben und aus denen doch noch was geworden ist. Wie war das bei Ihnen? Wie kann das sein, dass jemand, der solche Bücher schreibt, nicht erschrecken, jetzt wird hier das abgerissen gerade, Sie hören es, ich höre es auch, der solche Bücher schreibt, kurz vor dem Abitur noch für jemanden gehalten wurde, der das Abitur gar nicht schafft?
Das war einfach so. Ich selbst fand das auch im Nachhinein betrachtet natürlich nicht so witzig, aber in der Tat, in der 11. Klasse kam der Klassenlehrer zu mir und sagte so wie nebenbei auf dem Gang, also man sehe das nicht, fehlende Deutschkenntnisse, schlechte Mathematikleistungen, die Andeutung mangelnder Intelligenz, zumindest habe ich das so empfunden, und ich sollte kein Abitur machen. Wäre dann unter Umständen einfach auf der Straße, wenn man auch ganz kurz vorher noch feststellen würde, dass das nicht gelingen könnte. Und ja, hätte es meine sehr interventionsstarke Mutter nicht gegeben, die gesagt hat, also das kommt überhaupt nicht in Frage. Das ist völlig undenkbar, dass Lehrer dies so für sich entscheiden. Der sprach so im Namen von mehreren, die hatten sich da in der Konferenz irgendwie Gedanken gemacht. Dann säße ich jetzt nicht hier, lieber Herr Haider. Dann würde ich jetzt mit Ihnen nicht reden, dann hätte ich nicht studiert, dann hätte ich keine journalistische Ausbildung absolviert, dann hätte ich wäre ich nicht an die Universität gewechselt. Also keine Jammer-Tirade, kein Gejammer, aber ein Moment lang beschäftigt hat es mich schon, vor allem deshalb, weil ich ja später mit vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen Bücher geschrieben habe und da ähnlich wie Sie bei Ihrem Podcast immer wieder auf das Muster gestoßen bin, Außenseiter, die dann in einer besonderen Konstellation auf einmal von jemand angesprochen werden und gleichsam aufblühen. Und diese Marginalisierungserfahrung ist vielleicht im Nachhinein betrachtet und diese Diskriminierung und auch das Leid, und das ist natürlich ätzend und doof und man möchte nicht so gerne für minder bemittelt gehalten werden. Diese Diskriminierungserfahrung hat vielleicht im Nachhinein sein Gutes, weil sie einen zwingt, völlig auf eigene Rechnung zu denken und auf eigene Rechnung zu leben und zu handeln. Und das ist, der Weg zur Autonomie ist vielleicht, und das will ich jetzt mal von meiner Person ablösen, weil das sonst wie so eine komische Selbstbelobigung gilt, sondern ich sage es voller Bewunderung für Wissenschaftler, mit denen ich gearbeitet habe und die unfassbar schlecht waren in der Schule und die noch mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit zum Teil dann in den Fakultäten diskriminiert wurden. Und später war es eine große Erfindung, dass diese Außenseiterposition einem helfen kann, dann, wenn man seinen Weg gefunden hat, den auch mit einer gewissen Robustheit zu gehen.
Warum hilft sie einem, wenn man das Gefühl hat, man hat eh nichts zu verlieren, weil man das Gefühl hat, den anderen zeige ich's? Was ist dieser Grund dafür, dass es so viele Menschen hier gibt? Also das geht ja nicht nur um Wissenschaftler, wir reden auch über Menschen wie den Bundeskanzler Olaf Scholz, wir reden über Markus Lanz, der aus einem Dorf aus Südtirol nach Deutschland kam und hier einer der erfolgreichsten Fernsehtalk-Moderatoren wurde. Was macht es aus? Was triggert einen dann da?
Nun, ich glaube, dass der Außenseiter mehr sieht, dass er oder sie, wenn es denn gelingt, eigentlich seinen Mittelpunkt und auch seinen Ruhepunkt in sich selbst findet. Idealerweise, wie gesagt, ich spreche nicht von mir. Aber es gibt natürlich auch dieses Motiv, eine erlittene Kränkung zu korrigieren und jetzt mal zu sagen, also jetzt schauen wir mal, ob es wirklich nicht klappt. Und dieser Motivationsschub, irgendwo stand mal auf meiner Schule, wir hatten schlechte Lehrer, das war eine gute Schule. Dieser Motivationsschub, der kann natürlich auch so in seiner komischen Paradoxikalität oder Dialektik dann wirken, ja.
Was haben Sie für ein Abitur gemacht? Was für eine Note?
Oh, das ist, ja, ich habe eine 1,2 gemacht. Ach, am Ende des bitte? Tages.
Und was war da los? 1,2? Also das war dann ein Scherz der Lehrer in der 11. Klasse.
Nein, ich muss ja ehrlicherweise sagen, also ich war wirklich sehr, sehr, sehr schlecht. Und man kriegte ja in der Waldorfschule keine Noten. Also ich habe erst eine Note bekommen im Abitur. Ich habe mich tatsächlich nicht für die Schule interessiert, sondern einfach wollte, ich liebte es, angeln zu gehen. Und alles andere war gewissermaßen mindestens drittrangig. Und die hatten schon auch einen Grund. Aber die verobjektivierende Beurteilung, die kam eigentlich erst in den allerletzten Monaten vor dem eigentlichen Abitur. Da kriegte man dann so reale Noten.
Genau, da musste man wahrscheinlich auch dann tatsächlich von einer offiziellen Stelle, von der Behörde diese Prüfung einfach schlicht machen.
Ja, am Schluss war das staatlicherseits gestellt und wurde dann aber von den Lehrerinnen und Lehrern dort korrigiert. Und ich weiß gar nicht genau, wie das lief. Aber das war schon, also mich beschäftigt das deshalb, weil es verschiedene Mitschülerinnen und Mitschüler gibt, die ähnlich so ein Etikett bekamen und die das ernst genommen haben. Und die kein Abitur gemacht haben. Und das ist schon in einer Gesellschaft wie der unseren, die so fasziniert ist von Zertifikaten und von Noten und Punkten und so, ist es schon unter Umständen ein eigenes Drama. Also das Ganze, ich denke da auch manchmal drüber nach, sollte ich je meine bisher überhaupt nicht erkennbare Begabung, mal ein Drehbuch zu schreiben, entdecken. Da steckt was drin. Das war dann so eine Art Klassenkampf. Als wir uns zur Abi-Fete trafen, kamen die dazu, die man nicht zugelassen hatte. Und irgendjemand von denen schlug vor, nachts in die Schule einzusteigen. Ein Lehrerkind zufällig hatte den Schlüssel dabei. Und dann haben Teile unserer ehemaligen, ja ziemlich fantastischen Klassengemeinschaft angefangen, die Schule zusammenzulegen. Und zwar so richtig. Die Waschbecken rauszubrechen, die Feuerlöscher zu benutzen. Und ich ging dann noch sozusagen leicht triumphierend, aber schon völlig schockiert und verzagt durch so eine seltsame Mondlandschaft. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, wenn jemand so einen Feuerlöscher benutzt. Da ist überall so Staub. Diese anthroposophischen Gemälde waren beschmiert, die Waschbecken rausgebrochen. Und es war wie so ein Zerstörungsschrecken, der aus meiner Sicht laienpsychologisch gesprochen damit zusammenhängt, dass die man aussortiert hatte, nun diesen Schmerz auslebten, indem sie die Schule zusammenlegten.
Und Sie waren damals aber dann schon mit sich im Reinen, das heißt, Sie mussten das Waschbecken nicht rausreißen.
Nee, genau, ich war mit mir im Reinen und war in so einer merkwürdigen Mischung, dass ich dachte, ja, also ich fand die Schule auch echt doof, aber stehen bleiben sollte sie schon.
Und dann, wenn man dann weiter sich Ihre Karriere anguckt, stellt man fest, dass Sie, das schreiben Sie in dem Fragebogen, den ich immer allen Gästen zuschicke, offensichtlich ein Erweckungserlebnis gehabt haben mit Niklas Luhmann. Das müssen Sie erklären.
Ja.
Wie das also, weil eigentlich wollten Sie Journalist werden.
Absolut. Und ich habe auch schon während des Zivildienstes hier im Seehof 5000, nicht weit von Hamburg entfernt, so eine diakonische Einrichtung, habe ich immer schon als Journalist gearbeitet für Zeitschriften, die es längst nicht mehr gibt. Die Hamburger Rundschau, Stadt Magazin, Zeitschrift Prinz und andere, später als Praktikant bei Tempo so eine kleine Kolumne organisiert, in Hamburg-Altona ansässig. Und ich war tief fasziniert vom Journalismus, vor allem von dem, was man damals Zeitgeistjournalismus nannte und von diesen im Grunde genommen literarisch ambitionierten Typen, die dann auszogen, große Reportagen schrieben. Und ich versuchte das eben auch. War am Hauptbahnhof unterwegs und beobachtete autoknackende Jugendliche, war hier in einer Jugendgefängnisinsel auf der Elbe, hab ich so eine Reportage geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt, Alcatraz hieß die Reportage, aber da war so ein Gefängnis da draußen. Hannover Sand, ja, vielen Dank. Also irgendwo muss in den Archiven müsste es dieses Ding noch geben. Und dann habe ich nach dem Studium sofort ein Angebot bekommen beim Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, auch eine inzwischen eingestellte Wochenzeitung. Also Sie sehen, wenn mein Schatten über ein Magazin fehlt, ich hoffe, dem Abendblatt geht's noch eine Weile gut, dann ist es quasi dem Tod geweiht. Aber ganz ernsthaft, ich war dann also beim Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt, man versuchte damals der Zeit Konkurrenz zu machen, kriegte 9 Millionen Mark. Subvention von der evangelischen Kirche und saß in so einer eigenen weißen Villa am Mittelweg nach meiner Erinnerung 115, wie auf dem Zauberberg, so ein bisschen hysterisch, kränkelnd, irgendwie betrübt, auch etwas mit dem Rücken zur Leserschaft, würde ich sagen. Wir machten da unsere Schlagzeilen und Titelblätter eigentlich so, wie uns das gefiel. Und ich musste einmal in der Woche so eine Medienseite organisieren. Das hieß, ich musste 2 Artikel ins Blatt heben. Meines Erachtens handelten die vor allem von irgendwelchen Fernsehserien. Und eines Tages kam der Chefredakteur, ich weiß nicht, ob Sie das auch so machen, Herr Heider, also er kam sozusagen mit so einem Buch dröhnend in mein Zimmer marschiert. Niklas Luhmann, Realität der Massenmedien, alles ist selbstreferenziell und so, sagte er, das erinnere ich noch ganz genau, und sagte, Pörksen, Sie machen also nächste Woche ein Interview mit diesem großen deutschen Soziologen Niklas Luhmann. Und ich fing an zu lesen und da kamen merkwürdige Wörter vor. Autopoiesis, Kybernetik, zweiter Ordnung, operationell geschlossene Systeme. Aber ich merkte doch, ich verstand kein Wort, aber ich merkte, hier spricht eigentlich ein Genie. Hier spricht ein Genie.
Da ging es Ihnen so wie mir, als ich Ihr Buch jetzt gelesen habe.
Das ist ein gutes Nein, das geht zu weit. Das muss ich entschieden zurückweisen. Sie sind zu, Sie schmeicheln mir, aber das stimmt nicht. Also da bestehe ich auf den Unterschied. Ich bin ein kleiner, überschätzter Arbeiter im Bergwerk des Herrn, ganz ernsthaft. Also ich spreche jetzt vollkommen im Ernst und das ist keine falsche Bescheidenheit. Ich glaube, dass Leute, wenn sie mich früher unterschätzt haben, neigen sie heute dazu, mich zu überschätzen. Also ich muss sehr, sehr hart arbeiten, um ein solches Buch zustande zu bringen. Aber ganz ernsthaft, bei Niklas Luhmann merkte ich, hier spricht eigentlich ein großer gesellschaftsanalytisch denkender Philosoph und hatte ihn aber schon angerufen. Wir hatten auch sowas ausgemacht nach, wenn ich richtig erinnere, vom Soziologentag kommend, irgendwie sollte ich in einen Zug einsteigen, dieses Interview führen. Und ich habe tatsächlich dann sofort irgendwie so eine furchtbare Halsentzündung bekommen, mich ins Bett gelegt. Also, und dieses Interview musste dann ein Kollege, der heute bei der Taz arbeitet, führen. Und ich habe dann aber eigentlich in Richtung Chefredakteur dieses Signal gesendet, also ihr braucht mir gar nichts anbieten, ich will raus. Und dann hat der Chefredakteur...
Obwohl Sie ihn nicht getroffen haben, nur weil Sie das Buch gelesen haben.
Ja, nur weil ich merkte, Journalismus ist Mist. Journalismus heißt Genies interviewen, ohne sich wirklich auszukennen. Das war meine Definition von Journalismus.
Oder Genies zu interviewen, ohne selber ein Genie zu sein?
Ja, aber diese, wissen Sie... Irgendwie ist die ganze Situation doch unverschämt. Ja. Ich kriege da ein super Buch hingeknallt, das hochkomplex ist. Ich erinnere sogar noch den ersten Satz, was wir von der Welt, ja von der Gesellschaft, in der wir leben, wissen, das wissen wir aus den Massenmedien. Also heute ein völlig archaischer Satz. Wir wissen es aus Social Media, wir wissen es aus TikTok, wir wissen es über das Bildschirmdisplay unseres Smartphones. Aber wie auch immer, damals hat mich das irgendwie tief berührt. Und ich habe dann in Richtung Chefredaktion gesendet, also ihr braucht mir nichts mehr anbieten, ich bin raus. Und der Chefredakteur bot mir dann aber etwas an und ich erinnere noch intuitiv, also klassischer Wintertag, Blick aus den hohen Fenstern dieser Villa, die längst irgendeinem Immobilienmenschen gehört. Ich kriegte eine Redakteurstelle angeboten und war danach raus.
Okay.
Und habe um eine Vertragsauflösung gebeten.
Mit der Begründung, es ist mir zu belanglos?
Ich habe das, glaube ich, nicht offen gesagt. Ich wollte ja niemand kränken und fühlte mich auch geschmeichelt. Aber ich bin nie wieder zurückgekehrt. Damals hatte dann auch noch eine große andere Zeitung, lud mich irgendwann mal ein, einen Probeartikel zu schreiben und mal vorbeizukommen in der Redaktion. Ich bin nicht mal mehr hingegangen. Also es wirkt furchtbar arrogant. Okay. Aber ich habe mich... Das war es eigentlich nicht. Es war ja eine Mischung aus Sehnsucht nach Tiefe, das ist das Positive, und totaler Überforderung. Mhm. Also Sie würden da einfach zu Peter Sloterdijk oder Jürgen Habermas nach Starnberg reisen und sagen, jetzt erzähl mal.
Aber nee, ich habe das mal tatsächlich, musste gerade schmunzeln, weil ich habe tatsächlich mal Jürgen Habermas angerufen und gefragt, ob er für eine Serie, da ging es, das Arbeitsziel war Alle Macht der Wirtschaft, ob ich dann ein Interview mit ihm führen könnte, ob er Zeit hätte und Lust hätte, ein Interview zu führen. Und ich hatte Jürgen Habermas direkt dran, noch so mit Festnetz. Ich sage, guten Tag, Lars Heider, Hamburger Abendblatt. Sag so, hätten Sie Zeit und Lust für ein Gespräch mit mir? Nein. Und dann hat er aufgelegt. Das war mein Moment mit Jürgen Habermas.
Also haben wir alle unsere Großsoziologen.
Aber ich verstehe das natürlich, weil ich verstehe auch, warum das so ist, wenn man natürlich, wenn man so klug ist, sich natürlich denkt, oh Gott, was soll er mich fragen?
Nein, das sehe ich wiederum nicht so. Das sehe ich wiederum nicht so. Also wir werden durch öffentliches Geld, durch Steuergeld finanziert an den Universitäten. Wir haben ganz gewaltige Privilegien, unter anderem das Privileg der Zeit. Und ich denke schon, und Jürgen Habermas tut dies ja auch in Abständen, es ist schon auch eine echte Aufgabe, Helmut Schmidt hätte gesagt, eine Bringschuld gegenüber der Öffentlichkeit da. Also sich zu erklären und die eigenen Erkenntnisse so darzustellen, dass sie außerhalb verstanden werden. Wissen Sie, wir haben ganz klare Untersuchungen, die zum Beispiel zeigen, dass Aufsätze in den Geisteswissenschaften so im Durchschnitt von 12 Menschen gelesen werden. Das ist nichts.
12?
Ja. 12, okay. Ja. 12, nicht 1200 okay. Und auch nicht 120.000, 12. Ja. Und Sie können so 4 gute Aufsätze pro Jahr schreiben. Mehr hat man eigentlich nicht, kriegt man eigentlich nicht hin, wenn es tatsächlich innovativ oder neu sein soll. Und ich denke schon, dass es eine Aufgabe ist, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach draußen zu gehen und in dieser ungeheuren, von Krisentumult begleiteten Zeit darüber nachzudenken, können wir an der einen oder anderen Stelle Lösungen anbieten, vermitteln, Kommunikationsbrücken bauen, die Komplexität so erhöhen, dass etwas Neues entsteht, unsere Kreativität oder Nachdenklichkeit und manchmal auch unsere Langsamkeit irgendwie einbringen in diesen hektischen und total aufwühlenden Zeiten.
Wie sind Sie denn damals an jemanden gekommen, der Sie ernst genommen hat? Weil Sie waren ja einfach nur ein Journalist.
Ja, ich habe dann, ich hatte jemand hier in Hamburg, einen Sprachwissenschaftler, Jörg Hennig, ein älterer Herr inzwischen, äußerst liebenswürdiger Förderer, der mich immer als Hilfskraft schon während des Studiums beschäftigt hatte. Und da kroch ich einfach wieder unter und schrieb dann eine Dissertation und tat dabei etwas anderes auch gleichzeitig. Ich war fasziniert von dem Werk eines Physikers und Philosophen, Heinz von Förster, und dem schrieb ich einen Brief, so in einem Anfall von Größenwahn, können wir nicht ein Buch zusammenschreiben? Und Förster, damals 87, auf einem Hügel in Kalifornien bei San Francisco lebend, war ein akademischer Superstar, ein Stichwortgeber der internationalen Wissenschaftsszene, überall eingeladen zwischen Berlin und Bogota. Und ich rief ihn an und sagte, haben Sie meinen Brief bekommen? Und er sagte, ja, wann können Sie kommen? Und das war eine so tiefe, ich war 27 Jahre alt, so tiefe Ermutigung. Ich habe dann eben 3 Monate lang mich nur auf ihn vorbereitet, bin da hingefahren, habe 3 Wochen mit ihm gesprochen und dann weitere 3 Monate dieses Buch geschrieben. Das war eine so optimistisches Denken und eine so tiefe Ermutigung, die ich auch in manchem versucht habe, an Studierende weiterzugeben. Also ich habe mit meinen Studierenden inzwischen 5 Bücher geschrieben. Mhm. Und das ist so, wir brauchen da immer für ein ganzes Jahr für. Und dann gehen wir wie gemeinsam auf eine Expedition. Ich werbe das Geld ein, ich stelle in gewissem Sinne das Thema, ich suche den Verlag, ich versuche einen Journalisten zu gewinnen, der mitmacht, weil ich es alleine nicht stemmen kann. Und dann sage ich, ich hafte für dieses Geld. Und Sie können auf meine Kosten reisen. Aber ich möchte echt, dass Sie ein gutes Interview nach Hause bringen. Mhm. Und dieser Vertrauensvorschuss, den ich selbst erlebt habe, der ändert alles. Wir sind auf einmal nicht mehr sozusagen in der Schule oder es gibt keine Kanzelpredigt oder eine Vorlesung von oben herab, sondern wir sind auf einer gemeinsamen Expedition. Und das finde ich für mein Lehren und für meine Didaktik eine großartige Metapher. Also eine gemeinsame Expedition zu machen. Das Interessante ist dann nämlich, da springt Autorität. Und jemand kennt sich wahnsinnig gut aus, wie man Reisen organisiert. Ein anderer weiß, wie man diese Tonbandtechnik, die sie so faszinierend bedient, da überhaupt in den Griff bekommt. Und wieder jemand anders kann mit etwas anderem helfen. Und ich kann vielleicht durch das Einstudieren von guten Fragen mich nützlich machen. Das ist faszinierend.
Dann wären Sie heute doch eigentlich auch ein wahrscheinlich sehr guter Journalist, denn das erlebt man ja immer wieder, gerade auch im Gespräch mit Politikern. Angela Merkel war da so ein Fall, Olaf Scholz tendenziell auch. Das sind ja Menschen, die andere Menschen nur dann ernst nehmen, wenn sie das Gefühl haben, die reichen ungefähr an meinen Wissenshorizont ran. Das könnten Sie ja, ne? Eigentlich hätten Sie doch jetzt alle Möglichkeiten, um alle klugen Menschen dieser Welt klug zu befragen.
Also ich tue das ja manchmal, aber wissen Sie, Herr Haider, ich möchte das wirklich zurückweisen und ich meine das jetzt ganz ernst und nicht als Koketterie. Dieses Klugheits- und Kompetenzvermutung gegenüber Professorinnen und Professoren, das ist irgendwie sehr deutsch. Ich bewundere eigentlich Menschen wie Sie. Ich würde es umdrehen. Ich bewundere Menschen, die in der Praxis erfolgreich sind. Es ist in gewissem Sinne leicht, einen akademischen Jargon, wenn man ihn einmal gelernt hat, zu bedienen. Es ist ungeheuer schwer, und das habe ich auch gelernt durch diese Arbeit an diesem Buch über das Zuhören, es ist ungeheuer schwer, in konkreten Situationen kluge Lösungen, konfrontiert mit Desinformation, mit Hass und Hetze, mit den eigenen Ängsten und Begrenzungen und Befürchtungen, ungeheuer schwer, die Intelligenz der Praxis zu haben. Also ich sehe es tendenziell umgekehrt. Ich versuche mich in meinem ganzen Denken und Schreiben und meinem Arbeiten immer stärker in Richtung dieser praktischen Nützlichkeit umzuorientieren, weil ich glaube, dass wir in eine gewaltige gesellschaftliche Krisensituation hineindriften.
Und die beschreiben Sie gut in diesem Buch, wo es um das Zuhören geht. Ich habe es vor am Anfang gesagt, eigentlich im Kern darum, dass man zwei Ohren hat. Das ist eigentlich erstmal, hä? Und dann lernt man, es gibt das Ich-Ohr und das Du-Ohr. Und Sie müssen natürlich erklären, was ist der Unterschied zwischen dem, also ist das rechte Ohr das Ich-Ohr? Nein, also was ist das Ich-Ohr und was ist das Du-Ohr?
Sehen Sie, ich habe mich ganz viel mit der Frage beschäftigt, auch wie entsteht eigentlich geistige Offenheit? Also wie wird man durchlässig gegenüber der Welt? Wir Menschen sind ja bestätigungssüchtige Wesen. Wir lieben unsere eigenen Urteile und Vorurteile und suchen Gesinnungsgemeinschaften auf, in deren unsere Meinung bestätigt, umschmeichelt, nicht fundamental konterkariert wird. So sind wir nun mal. Und je länger ich mich mit dem Thema Zuhören beschäftigte, und ich habe 2015 die ersten Gespräche zu diesem Buch geführt und manche Menschen über 10 Jahre hinweg immer wieder befragt. Also sehen Sie mal den Luxus der Zeit in der akademischen Welt. Je mehr ich mich damit beschäftige, desto klarer wurde mir, es gibt eigentlich zwei Formen der Aufmerksamkeit, zwei Formen des Zuhörens. Auf der einen Seite das Ich-Ohr, egozentrische Aufmerksamkeit, geleitet von der Frage, stimmt das, was der andere mir gerade sagt, eigentlich mit meinen Urteilen und Vorurteilen überein? Eigentlich sucht man in dieser Art des Zuhörens die Bestätigung. Eigentlich wird man da geleitet von den eigenen Filtern und hört in Wahrheit nur oder vor allem sich selbst. Und dann gibt es eine zweite Art der Aufmerksamkeit, die nicht egozentrische Aufmerksamkeit, die das Du-Ohr zuhören, orientiert an der Frage, in welcher Welt ist das, was der andere mir sagt, eigentlich plausibel? In welcher Welt ist es wahr? In welcher Welt stimmt es? Und da wendet man sich dem anderen zu und lässt gewissermaßen die Welt kommen oder lässt den anderen, so wie er ist, in seiner Schönheit, in seinem Schrecken, in seiner Anmut oder was auch immer. Und dieses Umschalten von einem Ich-Ohr zu einem Du-Ohr, das hat mich fasziniert. Eben geleitet von dem Gedanken, wir müssen wirklich die Wurzeln geistiger Offenheit durchdringen, weil wir uns in eine Welt hineinbewegen, in der es so leicht ist, sich zu verfeinden, so leicht ist, sich abzuurteilen. Weißer alter Mann, woke Tugendterroristen, frustrierte Ostdeutsche, Klimaraff, was auch immer. Also das Öffentliche wird eigentlich regiert von feindseligen Etikettierungen und Pauschalurteilen. Und da die Kunst des Zuhörens nochmal ein bisschen strahlen zu lassen, ohne übertriebenen Idealismus, das ist eigentlich das Ziel.
Wie mache ich das jetzt? Also nehmen wir mal an, es treffen sich zwei Menschen, die sind beide große Fans von Richard Wagner. Die werden sich sehr gut unterhalten können, weil der eine denkt, der andere hat total recht. Nun kommt einer dazu, der ist mag Richard Wagner nicht, der hört eigentlich nur Technomusik. Da wird's dann interessant.
Ja.
Richtig verstanden?
Ja, also man kann natürlich auch noch sehr viel härtere
Gegensätze,
weil wir haben ja doch eine gemeinsame Brücke und das ist die Liebe zur Musik.
Stimmt.
Und wenn man Wagner manchmal hört, kann man sagen, frühes Techno unter besonderer Berücksichtigung einer Hochbegabung. Aber in der Tat, also wir haben maximale Gegensätzlichkeit. Wir leben in sehr unterschiedlichen Welten und Wirklichkeiten. Und wie erreicht man da den anderen? Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Neulich nach einem Vortrag sprach mich ein Unternehmer an, aus dem Schwäbischen, sagte, komm doch mal auf meinen Hügel, und ging ich da also hin, und da hat mir vorher erzählt, dass er hunderte von Wohnungen besitzt und schwer reich ist, also Immobilienmakler, und bin der festen Überzeugung, hat eigentlich nie was anderes gewählt, als FDP und deutete das auch eben so an und mich hielt dafür so einen, ja, im Grunde genommen etwas grün und ökologisch durchglühten Naivling. Aber wir haben uns irgendwie ganz nett unterhalten. Also ich ging also diesen Hügel und dann war aber etwas Erstaunliches. Überall auf diesem Hügel waren Solaranlagen und er hat, erzählte mir voller Stolz, er hatte gerade für deutlich über 100.000 Euro so eine Wärmepumpe ganz zu Beginn als einer der ersten einbauen lassen. Und da habe ich gesagt, das war interessant. Sie, der klassische FDP-Wähler, der super Immobilien-High, warum? Why? Und er sagte, ja, wissen Sie, wenn dann der Russe kommt und wenn Putin hier einmarschiert, wir wollen so lange wie möglich unsere Energieautonomie bewahren. Das heißt, was sich hier entfaltet und was ich erst durch das Zuhören verstanden habe, ich hätte ihn ja auch wegetikettieren können und sagen, doof, nicht meine Welt oder nicht meine politische Richtung. Was ich hier verstanden habe, das war so eine milde Form von Prepper-Idee eigentlich. Aber ich habe etwas anderes noch begriffen, nämlich, wenn wir zuhören, sehen wir auf einmal, wie jemand denkt. Und für ihn ist der Wert der Freiheit, der Energieautonomie ungeheuer hoch. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich eine im Grunde genommen Wundertechnologie wie die Wärmepumpe vermarkte, dann kann ich den einen sagen, das hilft uns bei der Bekämpfung des Klimawandels und bei den anderen muss ich eine andere Sprache wählen. Also das Zuhören, da kann ich von Energieautonomie reden oder von Unabhängigkeit oder gewissem Sinne von Freiheit, ja?
Um sie zu erreichen. Aber das ist interessant, weil dann gerade stelle ich mir gerade die Frage, wenn man dann so eine Zeitung wie das Abendblatt hat und dann macht man ja einen Text für alle.
Ja.
Funktioniert nicht. Ja. Weil, oder es funktioniert schon, aber das ist der Moment, wo dann Leute, wo man man liest einen Text und redet mit Leuten darüber und stellt fest, die haben das ganz anders bewertet als man selber.
Ja.
Also die hören das ganz anders. Das ist auch das, was dann Politiker immer erzählen, wenn sie dann Reden halten und die Leute im Publikum, der eine fand die Rede ganz toll und der andere fand sie ganz schlimm. Und das hat einfach mit den Voreinstellungen zu tun oder mit der Art und Weise, wie man zuhört.
Und das bedeutet, dass das Missverständnis eigentlich der oft unbemerkte kommunikative Normalfall ist. Also erst wenn wir uns beide jetzt erkennbar nicht verstehen, verstehen wir, dass wir uns nicht verstanden haben. Also Missverständnisse sind sowas wie Stolpersteine der Kommunikation. So würde mein Freund und Kollege Friedemann Schulz von Thun sagen. Und dann stolpern wir und merken, ah nee, hat nicht geklappt. Und ich bin in gewissem Sinne da reingestolpert in diese Situation und habe gemerkt, das Zuhören macht mir eine Kommunikationsbrücke deutlich. Ich muss erst mal verstehen, um überhaupt vom anderen verstanden zu werden. Und das scheint mir eine doch ziemlich fundamentale Einsicht, gerade in diesen Zeiten der leichten Verfeindung und der drohenden Polarisierung.
Aber wie lernt man das? Weil Zuhören, erstmal nimmt man sich ja immer vor, jeder sagt, ich muss besser zuhören lernen. Und dann denkt man, das heißt, ich sag erstmal nichts und höre und höre. Ist das ein Anfang?
Es ist sicher ein Anfang, aber ich muss Sie jetzt an einer Stelle enttäuschen.
Okay.
Ich bin eigentlich jemand, der diese Ratgeber-Idee.
Ich wollte, Sie sind kein Rat. Das ist kein. Es ist kein Ratgeberbuch, richtig?
Ja, das ist mir aber ganz wichtig, weil diese Rezeptidee ist so so mächtig, dass man nur 5 Punkte sehen muss und dann gerät die Ehe wieder in Schwung und dann bewegten sich die verkanteten, verbiesteten Teams aufeinander zu. Also womit ich weiterkomme, ist zu sagen: Weg mit den Pauschalurteilen, so konkret und genau wie möglich, um die Nuance ringen, sich Zeit nehmen, das Zögern neu lernen. Nicht sofort Bescheid wissen. Sehen Sie, es gibt so eine wunderbare Geschichte
von... Das ist gut, übrigens nochmal ganz kurz, nicht sofort Bescheid wissen. Ja. Aber da sehe ich schon wieder, dass ich wieder was höre, von dem ich denke, das finde ich auch.
Ja.
Und mir das dann sofort raushole. Okay, Entschuldigung.
Ja. Aber darf ich eine ganz kleine Geschichte erzählen?
Unbedingt.
Sie stammt von Søren Kierkegaard, dem dänischen Philosophen. Und Kierkegaard beschreibt den Clown. Und da ist folgende Situation. Wir haben also ein Zirkuszelt aufgebaut inmitten von staubtrockenen Feldern. Das Dorf ist nicht weit. Und das Zirkuszelt fängt Feuer. Und der Clown, schon in lustigen Latschen und in voller Montur grell geschminkt, wird von den anderen, die verzweifelt versuchen, dieses Feuer im Zirkuszelt zu bekämpfen, ins Dorf geschickt und gesagt, hol Hilfe, schnell. Er rast also ins Dorf, rennt auf den Marktplatz, wirft sich hier verzweifelt auf den Boden, trommelt mit den Fäusten und schreit, ihr müsst zum Zirkuszelt kommen, ihr müsst uns helfen. Und die Menschen biegen sich vor Lachen, sagen, großartig, was für ein wunderbarer Werbetrick, was für eine raffinierte Idee. Und dann kommt das Feuer. Mhm. Und mir geht es im Grunde genommen darum, dem Clown zuzuhören. Der Clown ist ja eine Symbolfigur für das Erwartbare, für Klamauk, für Nonsens. Wir wissen scheinbar, dass er nicht die Wahrheit spricht, dass er Späße macht und Nonsens erzählt. Aber manchmal lohnt es sich, dem Clown zuzuhören. Also die eigenen Urteile, Vorurteile, die reflexartigen Wahrnehmungsmechanismen abzustreifen und sich dem anderen zuzuwenden. Das ist die ganze Idee meines Buches über das Zuhören.
Ist das jetzt sozusagen auch dann so eine Verbindung zu Donald Trump? Weil mein Eindruck ist, bei seiner ersten Präsidentschaft war er der Clown, den keiner ernst genommen hat, den niemand zugehört hat. Und dann ist es jetzt bald vorbei. Bei der zweiten sind die Menschen, Politiker, andere Länder ganz anders, gehen die mit ihm um und hören ihm zu, um erstmal zu verstehen, was er meint und was er will.
Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Manchmal vielleicht auch schlicht Angst getrieben, aber man kann natürlich, wenn sie sich die Fehlentscheidungen der Demokraten angucken, Joe Bidens irrwitzig verlangsamter Rückzug, dann im Grunde genommen die handstreichartige Nominierung von Kamala Harris, man könnte sagen, hier hat man eigentlich den Menschen nicht zugehört. Mhm. Also dass diese Strategie und diese Auswahl und dieses Vorgehen schiefgehen musste, in einem Desaster enden könnte, das war für andere leicht absehbar.
Und gilt das für Deutschland in dieser Debatte, die man ja auch über die vergangenen Jahre verfolgen konnte, auch so ein bisschen, dass bestimmte Politiker einfach nicht richtig zugehört haben oder einfach nicht das gehört haben, was die Leute gesagt haben, sondern immer nur das, was sie hören wollten? Also wir reden über den ganzen Bereich, die ganze Wokeness-Geschichte zum Beispiel.
Ich glaube schon, dass manche Menschen sagen, sehr selektiv, fassadenhaft hören. Ich glaube schon, dass der Populismus im Grunde genommen die Simulation eines Zuhörens ist, nach dem Motto, wir hören die Stimme des Volkes, aber faktisch errichtet man jede Menge Zuhörblockaden durch Verzerrung und Zuspitzung. Ich persönlich denke schon, und das sage ich durchaus auch selbstkritisch, ich habe viel dafür übrig, dass man sich um eine geschlechtergerechte Sprache bemüht, aber ich denke schon, dass es Übertreibungen gab und gibt oder Hypersensibilität gab und gibt, die Menschen verschreckt haben, die auf Menschen ungeheuer akademisch und elitär wirken, weil man ein Theoriegebäude dahinter sichtbar gemacht hat, dass jemand, der etwas ganz anderes hat zu tun hat, als sich mit Theorien zu beschäftigen, vielleicht auch erstmal einfach nur abstößt. Also, aber ich ringe eigentlich auch da um so eine vorsichtige, behutsame Sprache, weil ich denke, dass nichts so wichtig ist, wie das kommunikative Brückenbauen. Und wenn ich die Woken höre, dann würde ich sagen, ja, das ist eigentlich wieder ein Etikett. Wer ist das? Da stehen Menschen dahinter, die vielleicht manchmal übertreiben. Da stehen Menschen dahinter, die eine schwere Diskriminierungserfahrung hinter sich haben. Da stehen Menschen dahinter, die eine Sprachpolitik vertreten, die ich nicht vertrete, aber deren Schmerz des langen Nicht-Gehört-Werdens ich irgendwie anerkenne. Also in diese Welt der Nuancen und des Konkreten und der Vielgestaltigkeit, in der würde ich gerne leben. In der wir auf gute Weise mit radikaler Unterschiedlichkeit zusammenleben können. Sehen Sie, es gibt ja im Grunde genommen, ich greife nochmal das auf, was mein Freund und Kollege Schulz von Thun hat, sagt, es gibt eigentlich zwei Formen von Harmonie. Die eine Harmonie sagt, das andere Fremde muss weg, die ist exklusiv. Und es gibt eine andere Form der Harmonie, die sagt, nee, das darf alles sein, viele Blumen blühen. Und diese Harmonie, die finde ich wunderbar.
Aber beide Arten von, also ich finde nur die zweite Harmonie, es muss beide Arten von Harmonie geben.
Nein, ich würde sagen.
Oder man muss sich bewusst sein, dass es beides
gibt. Ich würde sagen, in einem guten, gelingenden demokratischen Miteinander, das nicht immer, da gibt's auch Streit und harte Gegensätze, wird gefochten und gerungen um Programme, aber in einem guten Miteinander basiert das gesellschaftliche Miteinander nicht auf der Ausgrenzung der anderen, wie immer man die nennt, wie immer man die etikettiert, sondern es basiert eigentlich darauf, dass die auch sein können. Es sei denn, sie verraten die Spielregeln des Gemeinwesens so elementar, dass man sagen muss, okay, man muss auch manchmal, Karl Popper wusste es schon, der große Freiheitsphilosoph, intolerant gegenüber der Intoleranz sein. Das ist nicht schön, das ist nicht elegant, aber das ist das Einzige mitunter, was übrig bleibt.
Was mitschwingt, wenn man Ihr Buch liest, ist natürlich immer die eine große Frage, nämlich, wie erreicht man die, die man nicht erreicht?
Ja.
So, Sie haben da dieses Beispiel, das müssen vielleicht, können Sie besser erklären als ich, dieses Klosterbeispiel. Also wie erreicht man Menschen, die man mit dem, was man sagt, eigentlich tatsächlich anscheinend nicht erreichen kann.
Ja, das, ich bin darauf gekommen, auf diese Leitfrage, ist tatsächlich die Leitfrage des Buches. Dadurch, dass ich einen ukrainischen Unternehmer jetzt seit Beginn des Angriffskrieges begleite, Mischa Kastorin heißt der, Anfang 30, in der Ukraine ein ziemlicher Star, Influencer, Mitinhaber von 4 angesagten Restaurants in Kiew. Und dieser Mischa Kastorin wundert sich zu Kriegsbeginn. Kiew wird bombardiert, die Russen rücken vor und er fragt sich, warum ruft mein Vater mich nicht an? Mein Vater, tiefgläubiger Christ, Liebhaber der Musik, der in Russland lebt, warum ruft er mich jetzt nicht an zu Kriegsbeginn? Will er nicht wissen, wie es mir geht, wie es meiner Familie geht? Und schließlich meldet sich Mischa Kastorin bei seinem Vater und sagt, Vater, warum rufst du nicht an? Bei uns ist Krieg. Und der Vater sagt, bei euch ist doch kein Krieg. Die Russen sind da und die helfen euch. Die bringen euch warme Kleider oder unterstützen euch im Kampf gegen die Nazis, die in eurem Land immer mächtiger werden. Also er reproduziert Propagandalügen. Mischa Kastorin, das Gespräch bricht wütend ab, formuliert ein Wutposting, Josef Goebbels hätte seine wahre Freude gehabt, mein Vater glaubt nicht, dass wirklich Krieg ist. Tausende von Menschen aus der Ukraine berichten, auf Instagram postet er das, von eigenen Erfahrungen dieses Kommunikationsabbruchs. Und dann hätte, und deswegen bewundere ich die Praktiker so sehr, auch im Vergleich zu mir selbst, diesem blassen Akademiker, der irgendwo in seinem Turm haust. Und dann tut Mischa Kastorin etwas sehr Interessantes. Er gibt eben nicht auf. Als genialer Unternehmer sagte, daraus mache ich ein Projekt. Mhm. Und er versucht, ein Dialogprojekt zu entwickeln, wo Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern dazu gebracht werden, 11 Millionen haben Verwandte in Russland, ihre Verwandten anzurufen und ihnen von dem Schrecken und der Wahrheit des Krieges zu erzählen und sie zu bitten, dann nur ein paar weiteren Russinnen und Russen von dieser Wahrheit und den Schrecken des Krieges zu erzählen. Also diese Innovation, und er überlegt sich sehr genau, wie spricht man dann mit jemandem, wie hört man zu, wie formuliert man Einwände, wie macht man auch mal einen Witz, lockert die Sache wieder auf und wie ringt man um das Gehörtwerden. Insofern habe ich ein ganzes Kapitel über ihn geschrieben und das endet im Scheitern, also dieses Projekt scheitert, das gehört auch zur Wahrheit. Kommunikation scheitert oft und das macht diese illusionäre Ratgeberliteratur, da haben sie ja immer diesen Versöhnungskitsch, ja. Es gibt Streit und dann gibt es den guten Ratschlag und am Schluss halten sich alle an den Händen. Nein, man kann auch vom Scheitern unglaublich viel lernen. Ich habe unglaublich viel gelernt und Mischa Kastorin und ich werden jetzt in den nächsten 1-2 Wochen wieder miteinander sprechen, weil mich natürlich sein Schicksal tief berührt. Man sieht, wie der Ausnahmezustand des Krieges jetzt alles zermürbt. Und man sieht auch, wie er das Miteinander reden und zuhören. Das Verhältnis zum Vater ist längst abgebrochen. Zerstören kann. Aber man sieht eben auch, wie unendlich man lernen kann von so einem Menschen aus der Praxis, der einfach nicht aufgibt.
Aber das heißt auch, dass man daraus lernen kann, etwas, was wir in Deutschland auch beobachten, dass die Menschen aus verschiedenen Blasen aus verschiedenen Bereichen, Regionen, teilweise aneinander vorbeireden. Sie reden über dasselbe und man hat das Gefühl, sie reden nicht über dasselbe, sondern sie haben völlig verschiedene Eindrücke von der Welt, in der wir leben. Wie kriegt man das denn wieder geregelt, ohne jetzt irgendwie auf Ratgeberebene zu? Aber das ist ja entscheidend, das hat der Carsten Broster, Hamburger Kultursenator, mal gesagt, dass man zumindest das Gefühl hat, dass man über dieselbe Sache redet und nicht, dass man das Gefühl hat, der redet über was ganz anderes als das, was ich, über das, was ich gerade reden möchte.
Also in der Tat, das ist natürlich eine gewaltige Frage. Ich würde sagen, im Konkreten erstmal möglichst genau verstehen, in welcher Welt der andere eigentlich liegt. Aber im Kern ist es doch, Herr Heider, eine Bildungsaufgabe. Denn wir haben eine laufende Medienrevolution, vergleichbar mit der Erfindung der Schrift, vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks. Und wir brauchen, ja, seit Jahren schon, umgeben von Desinformation, umgeben von Autokraten, die ihre Trollarmeen in westliche Systeme senden, konfrontiert mit spurlosen Fälschungen durch künstliche Intelligenz. Wir brauchen jahrelang schon ein eigenes Schulfach, in dem genau das geübt wird. Was ist eigentlich ein gutes Argument und was nicht? Wie findet man heraus, was stimmt und was nicht? Ich persönlich glaube sogar noch einen Satz in Ihre Richtung gesprochen, und ich nenne es die Bildungsvision einer redaktionellen Gesellschaft, dass heute Journalismus in einer Zeit, in der jeder zum Sender geworden ist, dass heute die Prinzipien des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung werden müssen. Mhm. Also, was ist eine gute Quelle und was nicht? Was verdient es, veröffentlicht zu werden und was nicht? Prüfe erst, publiziere später. Mache ein Ereignis nicht größer, als es ist. Analysiere deine Quellen. Höre auch die andere Seite. Das sind Prinzipien, nach denen Sie jeden Tag vorgehen, hier beim Hamburger Abendblatt. Und vielleicht machen Sie Fehler und mit Sicherheit machen Sie Fehler. Aber das Ideal eines guten Journalismus ist aus meiner Sicht eigentlich das Lehrprogramm, das heute in die Schulen wandern sollte. Und dafür streite ich weitgehend erfolglos, nebenbei bemerkt, seit 10 Jahren. Es gibt hier in Hamburg wunderbare Vereine, ja. Journalismus macht Schule, die in diese Richtung gehen. Aber die Schulen sind aktuell, trotz dieser laufenden Medienrevolution, trotz der Macht von Desinformation, viel zu statisch, viel zu unbeweglich.
Jetzt kommt hinzu, dass natürlich immer Schwierigkeiten hat, zuzuhören. Ich erlebe das bei meinem Patenkind, 17, die dann, als ich erste Versuche auf TikTok gemacht hat, zu mir gesagt hat, das ist alles ganz lieb und nett, Lars, aber ich kann nicht länger als 5 bis 7 Sekunden mich, meine Aufmerksamkeit nimmt dann sofort rapide ab und die meiner Freundinnen und Freunde, wo du denkst, okay, da musst du es mit dem Zuhören gar nicht erst probieren, ne?
Ja. Ja.
Also
ja,
das die, ist. Eine Zeit, das ist auch, es ist auch eine Zeitfrage an der Stelle.
Ja, und es ist natürlich auch eine Frage der medialen Umgebung, sehen Sie? Wenn Sie jetzt hier ein permanent blinkendes Smartphone bei dieser wunderbaren Podcast-Aufnahme auf dem Tisch liegen hätten, dann würden bestimmte Themen gar nicht so angesprochen oder ich wäre eigentlich dauernd abgelenkt und würde das so als leichte Konkurrenz unseres Gesprächs wahrnehmen. Und ich war für dieses Buch über die Kunst des Zuhörens viele Jahre, 3 Jahre am Stück, immer wieder im Sommer, einige Wochen oder Monate im Silicon Valley, bis zu 4,5 Monaten am Stück. Und habe hier eigentlich mir mal angeguckt, also wie wird systematisch von sehr raffinierten Programmierern, die sehr viel Ahnung haben von Verhaltenssteuerung und von Aufmerksamkeitssteuerung. Wie wird eigentlich sagen einer in der Regel weißen, männlichen Programmierer-Elite die Aufmerksamkeit der Welt fragmentiert? Also wir haben etwas, das ist die Schlussfolgerung, bei der ich ankomme, was man die Programmierung der Ungeduld nennen könnte. Und sie brauchen fürs Zuhören nicht so nötig wie eben eine Nichte war es, glaube ich.
Ein Patenkind, genau.
Patenkind, das sagt, ja, jetzt ist es mal unterbrechungsfrei. Jetzt reden wir mal. Jetzt wenden wir uns einander zu und sind nicht noch nebenbei in einer anderen Zweitwelt, die womöglich das die perfekte Minute, das tolle Video oder den irren Clip noch als Konkurrenz
Programmierung der Ungeduld ist hervorragend. Das ist auch, das haben wir neulich mal besprochen mit Bettina Tietjen und Steven Gätjen. Das sagt auch Markus Lanz immer, mit dem sie sich auch mal beschäftigt haben, dass zum Beispiel einer der größten Fehler ist, die man als Moderator machen kann, sich in einem Gespräch die ganze Zeit nur auf seine Moderationskarten zu konzentrieren, weil man als Gegenüber dann das Gefühl hat, Moment mal, der beschäftigt sich gar nicht mit mir, der beschäftigt sich mit seinen Karten.
Ja.
Also das Prinzip des guten Zuhörens ist dann am Ende, den anderen in die Augen zu sehen.
Ja.
Es liegt nichts auf dem Tisch, es ist nichts aufgeschlagen und man konzentriert sich auf das, was er sagt.
Ja.
Es ist schon schwer genug, weil man, habe ich ja heute auch bei Ihnen, bei mir gemerkt, man hört natürlich zuerst das, was man hören will, wenn man denkt, das habe ich schon mal gehört, das finde ich auch so. Da hat er total recht, das erlebe ich immer bei irgendwie Freunden, die den Grünen sehr nahe sind. Alles, was die hören, was irgendwie in die Richtung Umweltschutz geht, finden die erstmal per se toll. Und alles, was dagegen, erstmal nicht. Mhm. Aber das ist sondern diese Voreinstellung.
Mhm. Absolut, ja. Würde ich so sagen. Und das ist natürlich eine ungeheure Herausforderung. Wie geht man dann mit unangenehmer Information um? Also wie
die einem nicht passen letztendlich.
Die einem nicht passen und die man ärgerlich findet und doof und die einen auch herausfordern, aus der eigenen Komfortzone heraus katapultieren müssten, würde man sie denn ernst nehmen. Also das vielleicht dramatischste Beispiel, das ich aufgeschrieben habe in diesem Buch, ist der Fall der Odenwaldschule.
Mhm.
Missbrauch an einer berühmten reformpädagogischen Einrichtung, UNESCO-Modellschule, Richard Weizsäcker taucht da auf, Menschen aus der gesellschaftlichen Elite schicken da ihre Kinder hin. Und über Jahrzehnte hinweg ist es eigentlich leicht erkennbar, wenn man ein bisschen hinhören würde. Kinder formulieren Spottgesänge über den ehemaligen Schulleiter, errichten einen Riesenphallus am Tag seines Geburtstages, kurz bevor die Eltern irgendwie anrauschen, rammen den in den Boden. Es wäre ein leichtes gewesen, die Dramatik dieses entsetzlichen Missbrauchs zu entdecken. Und dann 1999, ein junger Journalist veröffentlicht alles in der Frankfurter Rundschau. Und was passiert? Die Antwort ist nichts.
Mhm.
So gut wie kein Medium greift es auf. 2010 derselbe Journalist in derselben Zeitung, der Frankfurter Rundschau, mehr oder weniger derselbe Artikel mit denselben Informanten und Informationen nochmal. Das ist wie eine gesellschaftliche Versuchsanordnung. 10 Jahre später alles nochmal gesendet. Am Montag drauf, der Artikel erscheint an einem Wochenende, Tagesschau greift es auf, Schulleiterin tritt vor die Presse und schuldigt sich unter Tränen. Innerhalb kürzester Zeit 3000 Artikel, alle Leitmedien steigen ein. Was ist dazwischen passiert? Hochinteressant. Neue Medienwelt, Mut, die können sich vernetzen über Foren, die Betroffenen, die mutigen Betroffenen, die es immer braucht, die ihr Gesicht zeigen. Dann ein im Grunde genommen verändertes Wahrnehmungsschema. Die Priester der Reformpädagogik, die Priester der katholischen Kirche sind nicht mehr unantastbar. Wir haben entsetzliche Missbrauchsberichte in dieser Phase nach 1999 gehört. Und es gibt mutige Menschen im System, wie eine ehemalige Schulleiterin, die auf einmal die Tür aufmachen und sagen, jetzt erzählt doch mal. Und dieses Zusammenspiel lässt dann so eine gemeinsame gesellschaftsweite Zuhörbereitschaft entstehen. Und heute ist die Schule zu und das ist eine gute Nachricht. Und die Betroffenen haben das Zeitalter der Aufklärung. Da ziehe ich wirklich den Hut. Einige von ihm haben mir jetzt auch geschrieben und haben irgendwie das Buch schon zu fassen. Das ist tief berührend. Die haben das Zeitalter der Aufklärung eingeläutet. Mit einer Hartnäckigkeit, die über eine Strecke von 10, 11, 12 Jahren ging.
Und sowas passiert ja immer wieder. Ein viel einfacheres Beispiel, also harmlos, weiß ich gar nicht, ist ja, was haben die Deutschen, was haben auch deutsche Politiker darüber gelacht, als Donald Trump in seiner ersten Amtszeit gesagt hat, ihr müsst aufpassen, ihr seid zu abhängig von russischen Gaslieferungen, von russischer Energie. Gelacht. Und jetzt 5, 6 Jahre später stellt man fest, der hat ja recht gehabt. Ja. Wir haben nur nicht richtig zugehört, oder? Oder?
Ja.
Nee, das andererseits, wir haben schon richtig zugehört, nur wir wollten das nicht hören. Das passte uns nicht. Das passte nicht in unser Schema. Und das ist irgendwie schon, das nehme ich jetzt mal mit aus dem Gespräch, dass man bei all den Dingen, die man hört, auch die man über sich selber vielleicht hört, vielleicht kurz mal, bevor man sie verurteilt oder eben gar nicht zuhört, kurz mal drüber nachdenkt. Und wie sagte früher meine Oma und meine Mutter, immer eine Nacht drüber schlafen. Am nächsten Tag kann man sie immer noch verwerfen, aber manchmal ist vielleicht was dran und man hört sie nur deshalb nicht, weil man sie nicht hören will.
Unbedingt. Und dieses Zögern, also diesen zweiten Gedanken zuzulassen und auch zu merken, ja, da stimmt was nicht. Und jetzt müsste ich eigentlich, will ich ein engagierter Mensch sein, weiterhin hören. Es gibt ja so oft so einen Zwitterzustand und ich finde, Sie haben das ganz toll beschrieben. Ich nenne das wissende Ignoranz. Ja? Man weiß im Grunde genommen, irgendwas stimmt da nicht. Und warum wird jetzt da ein Kanzler wie Schröder, kaum hat er, also der Amtssessel ist quasi noch warm. Ja?
Und er ist bei Gazprom plötzlich.
Genau. Gazprom und wird da eingekauft. Ja. Wie kann das eigentlich sein? Welche Interessen stehen da dahinter? Welche Interessen werden da vertreten? Und ist das nicht sozusagen eine solche Pipeline, ist das nicht eigentlich material gewordene Abhängigkeit? Diese Fragen hätte man in einer ganz anderen Entschiedenheit stellen müssen.
Und warum haben wir sie nicht gestellt? Wir wussten es ja. Das ist ja so interessant, dass man immer wieder im Nachhinein feststellt, man wusste das ja, du wusstest es. Ja. Man hat nur nicht richtig zugehört, ne?
Ja. Ja, und es liegt eine ungeheure Bequemlichkeit darin. Und dann gab es natürlich auch die Hypothese Wandel durch Annäherung. Also wenn man sozusagen 1 bis 1,5 Hände reicht, dann wird sich das System intern so transformieren. Und dann gibt's Zufälle. Also die Pandemie, sagt man ja, habe Putin entscheidend radikalisiert. In dieser Einsamkeit hätte er sich dann seine verwirrten nationalistischen Theorien erst zu Ende ausgedacht, die Begründung waren auch für diesen entsetzlichen Angriffskrieg in der Ukraine. Und auch natürlich eine zunehmende Verhärtung. Angela Merkel hat das ja ganz aufschlussreich eigentlich in ihrem Buch beschrieben, wie sie im Grunde genommen versucht, in den Kreml reisend wieder Realitätskontakt herzustellen, das Realitätsprinzip hochzuhalten. So sinngemäß formuliert sie es etwa.
Lieber Herr Pörksen, wir könnten noch stundenlang reden, aber wir haben schon die Zeit weit überschritten. Das würde ich jetzt als Kompliment nehmen, wo Sie mögen ja keine Komplimente, habe ich. Wie ist es denn eigentlich, das würde mich natürlich interessieren, als jemand, der so ein Buch schreibt bei Hansa, was erwarten die von so einem Buch? Weil das muss man sagen, das ist ja kein Buch, das kann man glaube ich sagen, es ist kein Buch für jeden. Es ist ein tolles Buch, es liest sich, wie gesagt, es ist so, ich musste an Marcel Proust denken. Aber was erwartet Hansa? Dann sagen die, nee, das ist wichtig, deshalb verlegen wir das. weil dass ich davon 200.000 Stück verkaufen ist unwahrscheinlich.
Ja, bei 200.000, also ich meine, heute ist ja ein Sachbuch schon
bei 10.000, 15.000
ist schon eine kleine Sensation. Also wenn Sie den
schlimm, Buch, das ist schlimm eigentlich,
ne? Ja, wenn Sie den Buchmarkt angucken, und ich habe das Glück, also das ist ein großartiger, toller Verlag, da in München, wunderbar in so einer alten Villa sitzend, und ich habe das Glück, dass viele Menschen auf das reagieren, was ich versuche, mit meinen wirklich überschaubaren Mitteln, und ich will das nochmal betonen, nicht aus Koketterie, mit meinen überschaubaren Mitteln zu sagen, und ich habe das Glück, also ich habe noch nie eine solche Resonanz bekommen wie auf dieses Buch.
Okay.
Also es ist, ich gebe heute das dritte oder vierte Interview, ich habe den Überblick verloren, aber so verlaufen aktuell meine Tage.
Sehr gut.
Und ich deute das so nicht, weil ich toll bin, sondern weil wir hier ein Sehnsuchtsthema zu fassen haben.
Absolut.
Es gibt kaum Beglückenderes, letzter Satz, es gibt wahrscheinlich kaum Beglückenderes, als wirklich verstanden, wirklich gehört werden. Und ich vermute, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer innere, wunderbare Erlebnisse an ihrem inneren Auge vorbei, Erlebnisse in ihrer Biografie an ihrem inneren Auge vorbeigleiten lassen, irgendwas haben die zu tun mit dem Gehörtwerden, Verstandenwerden, letztlich mit dem Zuhören.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.